in uns haben wir die Fähigkeit nicht, sondern wir erwarten von dir, dass du das nicht tust, was wir nicht können. Wir können uns nicht verändern, sondern du hast uns versprochen, wenn wir auf dich warten, dann wirst du uns verändern und so sehr, dass wir wie ja, aufsteigen würden, wie Adler, Jesus. Wir danken dir für diese Wahrheit. In dir ist die Kraft, Herr. Preisen dich und beten dich an. Bitte wirke weiterhin durch dein Wort und segne uns in Jesus' Namen. Amen. Wir hatten gesehen, dass es eine Position und ein Prozess, dass es ein Fundament gibt. Und das Fundament, darüber haben wir gelesen in Römer, ein für alle Male, er hat ein Fundament. Er ist das Eckstein, auf Christus können wir bauen. Und auf diesem Fundament bauen wir. Und nicht auf Sand, sondern auf einen Fels, Christus, das Feld, Eckstein, auf ihn können wir bauen. Auf dem, was er für uns getan hat, will Gott jetzt bauen. Und das Bauen ist ein Prozess. Fundament ist schon gelegt. Und in der Geschichte Israels sehen wir, dass auch, dass Gott dieses Werk schon innerhalb seines Volkes, aber auch uns als Personen uns Beispiele gibt oder Bilder von dem Ganzen. Und zwar im Alten Testament durch Esra und Nehemia. Er schafft durch Nehemia eine Grundlage. Nehemia ist derjenige, der von Gott beauftragt worden ist, den Tempel wieder aufzuerbauen. Und er geht raus und tut das zuerst. Zerubabel zuerst, dann Esra kurz danach, einige Jahre danach, und dann danach auch Nehemia. Und die Aufgabe von Esra war, nach Jerusalem den Tempel aufzubauen, die geistliche Beziehung, da wo Gott wohnt. Und Esra baut den Tempel auf, er schafft eine geistliche Grundlage für der da kommt, und das war Nehemia. Und im gewissen Sinn, wir wollen auch da gucken, Nehemia, wir gucken einfach in Kapitel 2 von Nehemia. Und Nehemia ist ein Beispiel für den Heiligen Geist. Nehemias Name, es ist ein schöner Name. Aber wenn du keinen Namen für deinen Sohn hast, liebe Schwester, dann Nehemia wäre das schön. Wir könnten ihn dann Nehi nennen oder sowas. Nehemia, weil Nehemia bedeutet Trost Gottes. Der Tröster ist der Heilige Geist. Sie wirken beide zu einer Zeit, wo das Volk Israel, die Juden, in Babylonien sind. Und durch den König Cyrus. Und interessanterweise, ich glaube, es ist Jesaja und Daniel, prophezeien über dem, was hier kommt, und zitieren das Ganze unmissverständlich 100 Jahre zuvor. Hat Gott das bestimmt und deutlich durch den Propheten dem Volk gesagt, 100 Jahre zuvor. Gott spricht hinein und sagt, ich werde euch segnen, Israel, durch einen König, einen König Cyrus. Und er nimmt ihn sogar Hirte. Ein guter Hirte. Cyrus ist, obwohl er Heide ist, im gewissen Ding ein Vorläufer, ist das richtig? Von Christus. Das Volk Israel ist wieder einmal gefangen. Sie sind Sklaven in ein fremdes Land, wie damals in Ägypten. 100 Jahre zuvor waren sie Sklaven in Ägypten und sie wurden unterdrückt. Sie wurden so unterdrückt, dass sie eigentlich keine Hoffnung hatten aufs Überleben. Das Wort Oppressor auf Deutsch?
Unterdrücker.
Unterdrücker. Gibt kein anderes Wort, ne? Die Macht Pharaos war so groß, dass das Volk umgekommen wäre, wenn der Erlöser nicht gekommen wäre. Und Gott erlöst sein Volk durch Mose. Und in diese Zeit der Unterdrückung ist die Situation so schlimm, dass alle raus wollen. Und ganz Israel folgt Mose, den Erlöser. Alle verlassen das Land. 3,5 Millionen etwa Menschen, könnten mehr gewesen sein, alle verlassen Ägypten und gehen. Hunderte Jahre später sind sie wieder in Gefangenschaft in Babylonien. Über Generationen leben sie in Babylonien. In Babylonien geht es ihnen anders. In Babylonien geht es ihnen gut. Babylonien ist eine Weltmacht. Die Infrastruktur schafft Geborgenheit und Halt für das Volk Israel und die fühlen sich gut. Denen geht es gut in Babylonien. Es war schon in gewissem Sinn Wohlstand. Die haben die Infrastruktur, und Babylonien und Ägypten sind Bilder für die Welt. Okay? Denen ging es gut in der Welt. Sie hatten keine Not. Sie hatten gutes Essen. Sie hatten die Möglichkeit, ihre Kinder zu bilden. Sie waren umgeben von den stärksten Mauern, die jemals gebaut wurden. Das war ein mächtiges Land und darin sind sie gesegnet und fühlten sich geborgen. Und wo 3,5 Millionen verließen Ägypten unter der Oppression, Unterdrückung, verlassen Babylonien 37.000 bis 50.000. Wir leben in solch ein Land. Wir leben in Babylonien. Uns geht's sau gut. Uns geht's so gut, eigentlich ist Glauben überflüssig. Wir genießen die Struktur einer der mächtigsten Länder der Welt. Ökonomisch stark, gute Bildung, Sozialwesen, alles, was wir brauchen. Wir sind umgeben mit starken Mauern. Willst du dem alles verlassen, um Jesus Christus zu folgen? Es war nur eine Handvoll, das bereit war, die Welt zu verlassen, um Jesus Christus zu folgen. Und Ezra und Nehemia waren Männer, die hatten das auf dem Herz. Die wollten heraus. Sie haben die Situation nicht getraut. Sie wollten zurück zu ihren Wurzeln. Das sind Männer, die ihr Volk wieder zurück zu Gott führen sollten. Sie haben keinen Sinn und keinen Zweck. Das war ihnen zu wackelig. Die Situation in Babylonien. Die trauten die Situation nicht und wussten, dass genau all das, was das Volk genossen hat, sie letzten Endes in Bindung gehalten hat. Und wisst ihr, dass die Wohlstandstheologie ihre Wurzel hat in solch einem Denken? Und zwar Wohlstandstheologie sagt, du kannst Jesus nachfolgen und die Welt genießen. Du kannst beides haben. Und das ist die Verführung. Bleib in Babylonien. Hier kannst du auch den Herrn anbeten. Also, es gibt nur einen Ort. Ich will zurück nach Jerusalem. So führen diese drei Männer, Zerubabel, Esra und Nehemia, das Volk wieder heraus. Und Esra hat, wie gesagt, den ersten Dienst, und das ist Rauch und den Tempel erstmal, den Altar, die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Das ist Esras Aufgabe. Die Aufgabe Nehemias ist eine andere. Es ist, sagen wir, politisch. Es ist praktisch. Esra sorgt für die geistliche Esra für die geistliche Grund. Nehemia hat seinen Dienst an den Menschen. Und Jerusalem stellt letzten Endes der Zustand des Lebens der Juden, das Volk Israel, damals dar. Die Mauern sind zerstört, niedergerissen. Die Tore sind aus ihren Anker rausgerissen, verbrannt. Es ist Chaos, Zerstörung. Und so ist es mit uns, wenn wir zu Jesus kommen. Wir sind geistlich wiederhergestellt, aber wo sind wir als Menschen? Wieder zurück zu Römer. Geistlich alles klar, das andere ist doch egal. Paulus denkt nicht so und Nehemia denkt auch nicht so. Und Esra hat seine Aufgabe und Nehemia hat die Aufgabe, das, was zerstört worden ist, das, was die Heuschrecken gefressen haben. Kann jemand Joel 2, 25 lesen? Joel 2, Vers 25.
Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben, mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der Wunderbares an euch getan hat.
Genau. Gott will das erstatten, wieder gut machen, wieder aufbauen, wieder herstellen, was die Heuschrecken und anderes Ungeziffer gefressen hat. Wenn du und ich uns bekehren, da sind wir in Christus ganz hergestellt worden. Aus Heiden sind Heilige geworden. Das ist das, was Esra tut. Er baut den Tempel auf in dir und du hast eine neue Beziehung zu Gott. Das heißt aber nicht, dass dieser Prozess noch stattfinden muss. Und wenn du meinst, wenn ich meine, dass dieser Prozess nicht nötig ist, dann bin ich stolz und eingebildet auf meine Gnade. Auf die Gnade Gottes in meinem Leben. Ich muss begreifen, dass obwohl ich in Christus wiederhergestellt, vereint mit Gott, ein Kind Gottes geworden bin, dass Gott dennoch einen Prozess hat für mein Leben. Er will mich umbauen. Das, was zerstört worden, erzähl mir nicht, wir sind alle in der Welt, egal wie alt wir sind. Und da haben die Heuschrecken gefressen an unser Leben. Die Mauern sind niedergerissen. Die Toren sind ausgehängt. Da ist kein Widerstand. Unsere Seele ist schwach. Wieder zurück zu Paulus. Ich will, aber ich kann nicht. Und Christus sieht durch den Hermias, sagt Gott, ich will euch neu auferbauen. Ich etwas Neues in eurer Mitte tun, mittendrin in dein Leben. Wenn die Mauer niedergerissen ist und die Tor, da kommt doch der Teufel hineinspaziert. Kennst du das? Kaum bekehrt, da spaziert der Teufel wieder hinein. Warum? Weil wir dieses Prozess der Reifung, der Heiligung, weil wir noch nicht wieder auferbaut sind. Und Gott muss diese Mauern, die niedergerissen worden sind durch Sünde in unser Leben und auch diejenigen, die wir anvertraut worden sind, unsere Eltern und Vorvätern und wir selbst, haben so viel Unheil angerichtet. Und Gott braucht Zeit. Das ist ein Prozess. Das ist ein langer Prozess. Und Nehemia, wie gesagt, eigentlich ist er der Heilige Geist. Esra ist der Priester. Jesus Christus, der Hohepriester. Esra ist derjenige, der die Not sieht. Der ist der Heilige Geist, sieht die Not, diese Not in meinem Leben. Ich sehe es nicht. Wir glauben, es ist alles okay mit uns. Täusch dich nicht. Da ist viel Arbeit zu tun. Und der Heilige Geist wird dich ständig darauf aufmerksam. Gehst du darauf ein, so wird der Geist stärker werden. Ignorierst du ihn, so betrübst du ihn und das Wirken des Heiligen Geistes wird nicht so stark. Öffne dich für das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist Nehemia. Und Nehemia sagt hier in Vers 11 von Kapitel 2. Er sagt, und als ich nach Jerusalem kam, 3 Tage und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir, denn ich hatte keinen Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun, und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Hier sehen wir die Hingabe des Heiligen Geistes ganz persönlich an uns. Er reitet nicht auf ein Tier. Er ist demütig. Er geht zu Fuß und er geht bei Nacht. Er entblößt uns nicht vor anderen. Er erniedrigt uns nicht unnötig. Er ist sanft wie eine Taube. Bewegt sich in den dunklen Ecken und Höhlen unser Leben und sagt uns, du bist in Gefahr. Die Mauer ist niedergerissen. Der Teufel kann hier hineinspazieren. Ich habe mir Zeit. Ich bin da in dir. Und weiß besser als du, wie es dir geht. Ich kenne deine Not. Er geht leiser, liebevoll, in alle Achtung, weil er so ist wie Gott selbst. Und Gott ist derjenige, der ihm zeigt, der Heilige Geist. Hier steht, das, was Gott mir eingegeben hatte, er kennt uns, er forscht unser Herzen und weiß, wie es uns ist, wie es in uns ist. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzerrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quellentor und zu dem Königsteich. Und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Wir wissen, glaube ich, die meisten von uns, es gab 12 Tore und es war ein langer Weg für ihn und wir haben auch nicht die Zeit, heute Morgen diesen langen Weg zu machen, vom einen Tor zum einen Tor zum anderen. Aber wir sehen, dass die Tore alle einen Namen und eine Bedeutung haben. Der Heilige Geist geht mit uns durch dem Taltor. Da, wo du im Tal bist und bist mit dir selbst enttäuscht, bist einsam, es ist dunkel, verstehst die Welt nicht mehr. Da ist der Heilige Geist bei dir. Und er kommt auch zum Misttor. Jesus war nicht zu dreckig oder zu schmutzig, dass er das nicht aus Liebe auf sich genommen hat. All meine Schuld und Sünde. Und es gibt Zeiten, wo der Geist uns führt durch Täler. Es gibt Zeiten, wo er uns zum Misttor führt, wo wir unser ganzen Mist loslassen, wo wir uns auskotzen können. All das Üble, das, was der Geist aufdeckt, und das ist so wichtig, dass wir das raustun. Dass er mit uns spricht, reicht nicht. Wir müssen willig sein, dem ganzen Mist loszulassen. Den ganzen Mist der Vergangenheit, die negativen Angewohnheiten, die sich wir sind Gewohnheitstiere. Und es gibt viele Dinge, die du heute tust, die du morgen nicht tun wirst, weil Gott dich dorthin bringen wird, dir zu zeigen, dass das Mist ist. Es erbaut nicht. Ist es okay für eine Zeit, wo ich die Erkenntnis noch nicht habe? Du kommst aber zum Punkt, jeden Samstag im Stadion baut nicht auf. Im Moment sowieso nicht. Ist alles gut, es baut aber nicht alles auf. Wir müssen alles suchen, was aufbaut, wo die Mauern aufgebaut werden. Wir brauchen diesen Schutz, wir brauchen starke Mauern. Und er führt es vom Taltor zum Misttor, wie gesagt, und durch diese ganze Tore hier auch der Quelltor. Das ist so schön, da wo das Wasser quillt. Elim, die Quelle. Christus ist die Quelle unseres Lebens. Und wir spüren das nicht unbedingt immer so. Es gibt die Täler, es gibt ein Misttor, wo wir meinen, wir hätten so versagen, wo wir dauernd sind, wo wir den ganzen Müll loswerden. Aber er führt uns vom Tal und vom Misttor zu der Quelle. Da, wo wir trinken können, uns erfrischen und stärken können. Und wir hören einfach mit Vers 15 hier in Nehemia auf. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. David sagt, ich wusste gar nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, sowas jemals zu tun. Ich hab das nicht geglaubt, dass ich die Frau von jemand anders als König, als Priester, als Prophet, das nicht geglaubt, dass ich so herabschaue auf ein Kind Gottes und meine, ich könnte es nehmen, nur um meine Lust zu befriedigen und dann später, um es zuzudecken. Ein großer Krieger, einen meiner Helden umbringen würde, um das zuzudecken. Gott, ich wusste es nicht. Gott musste das zulassen, damit David das begreift, dass er nicht, das war Einbildung, dass er nicht so war, wie er gedacht hat. Glaub mir, du bist zu allem fähig. Sag dir es ins Gesicht. Die Macht der Sünde in dir, wenn es nicht begraben ist, wenn es nicht im Grab, du bist zu allem fähig. Und wenn du es nicht getan hast, wie der Verbrecher oder Mörder, der im Knast sitzt, danke Gott dafür, dass seine Gnade so groß in dein Leben, dann du bist in der Lage, alles zu tun. Alles. David musste das lernen und ich musste es. Wisst ihr, und je mehr ich das begreife, wozu ich eigentlich in der Lage bin, je größer seine Gnade wird. Wieder zurück zu Römer 5 und 6, das Gesetz zeigt mir, wo ich bin, wer ich bin. Wisst ihr, und wenn ich es getan habe und er mir vergibt, dann bin ich dankbar. Wenn ich es aber nicht getan habe und Gott mich davor zurück, das ist meine Dankbarkeit doch viel größer, oder? Ich danke dir, Herr, dass du das nicht zugelassen hast. Und hier in dieser Geschichte, die Geschichte hier Israel, sehen wir, wie Gott wiederherstellt durch Esra, und das ist der Fundament, und dieser Prozess der Heiligung, das ist durch Nehemia. Und das dauert lange und es kostet viel und wir haben keine Zeit, darauf einzugehen, aber der Feind taucht auf und bringt den ganzen Bau zum Halt. Schreib Briefe an den König. Die Mächte der Finsternis sind dagegen, dass du geheiligt wirst, dass du reifst und wächst in Jesus Christus. Erlöst bist du, da kann er nichts mehr machen. Es ist versiegelt, da kann er nicht ran. Aber er kann dir das Leben schwer machen. Und das wird er auch tun. Und Gott wird ihm um die Nase herumführen, wie eine Ochse, Gottes Finger durch die Nase, durch dieser Ring durch und führt Satan herum und macht ihn dir zum Segen. Er greift dich an und Gott wendet das im Segen um. Du kriegst Muskeln, du lernst zu widerstehen. Und hierdurch wachsen wir in diese ganze Auseinandersetzung, wachsen wir geistlich. Wir gucken doch mal kurz in Korinther nach, was eigentlich Reife und Reifen bedeutet. Und wir schauen in 1. Korinther, Hebräer hatten wir gesehen und dann auch in Johannes, aber zuerst in Korinther. Ein Lied, das wir alle kennen, das hohe Lied der Liebe. Es wird eigentlich deutlich, dass in der Liebe sich Reife widerspiegelt. Und wenn wir von Liebe reden, reden wir von Agape-Liebe. Und wenn wir über die Agape-Liebe nachdenken, sehen wir, was eigentlich Reife ist. Ab Vers 4 von 13 von 1. Korinther. Die Liebe ist aber langmütig. Ein reifer Mensch ist langmütig. Er ist geduldig. Er kann geduldig sein, weil er Hoffnung hat und weiß, das geht gut aus. Er ist nicht schnell irritiert, dreht nicht durch, sondern bleibt ganz cool, ruhig. Cool, ich mag das Wort nicht. Cool hat das mit Temperatur, das ist Kälte. Er bleibt ruhig, er bleibt heiß, aber ruhig. Warum? Gott hat das im Griff. Es wird gut werden. Wir brauchen nicht zu sorgen, das ist Reife. Wenn wir unreif sind, drehen wir durch. Kinder brechen in Panik aus, drehen durch, unkontrolliert. Sie sind unreif. Für uns alle, aber jetzt will ich wieder frech sein, auch ganz besonders für junge Leute, aber auch für Alte. Die Liebe ist freundlich. Ich liebe freundliche Menschen und ich will freundlich sein. Höflich, entgegenkommen, ausgewogen, ohne Vorurteile, so alle gleich, freundlich, keine besonderen Freunde. Alle sind meine Freunde. Antipathien und Sympathien gelten nicht, ich bin zu alle freundlich. Die Liebe ereifert sich nicht. Die Liebe, ich will einfach springen, okay, weil keine Zeit da ist. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht nicht auf. Wenn man bläht, stinkt's. Stolz stinkt. Oder? Stinkt. Wir blähen uns nicht auf. Haben wir nicht nötig. Wir wissen, ich weiß, wer ich bin in Christus. Muss mich nicht aufblähen. Bin Kind Gottes, Mann. Cool. Bei cool dabei, auch in diesem Fall. Ich muss mich nicht ereifern. Da lacht jemand über Gott, sagt, es gibt keinen Gott. Gott segne dich. Der Schöner, ich will dir das beweisen. Da gibt es einen Gott. Du greifst meinen Gott nicht an. Ha? Wenn ich Gott verteidigen muss, dann vergiss mein Gott. Dann taugt er nicht. Muss nicht Gott verteidigen, muss mich nicht aufpusten, meine Federn. Weißt du, warum du es tust? Weil es deine Erkenntnisse sind. Du identifizierst es zu stark mit deiner Person und nicht das, was Gott ist. Sollen sie doch lachen. Bleib ruhig. Und hier ein wesentliches Ding. Und wir müssen irgendwo hiermit Schluss machen. Ich werde nicht durch die Verse durchkommen, die ich eigentlich will. Sie verhält sich nicht ungehörig. Und hier ist ein wesentlicher Punkt. Sie sucht nicht das Ihre. Und Gott hat die Welt so geliebt, dass er gab sich. Und das begreifen die meisten Menschen nicht und empfinden, dass es ein grausamer Gott, der seinen Sohn gibt, dass er am Kreuz stirbt. Weil sie begreifen nicht, dass es eine Dreieinigkeit ist, dass die drei eins sind. Und dass Gott haut nicht Christus in der Pfanne, sondern Gott ist Christus. Deswegen ist es nicht grausam, aber der menschliche Verstand, der kommt nämlich zurecht. Der Moslem wird da nicht mit fertig. Jesus war Gott. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Die Agape-Liebe gibt sich hin. Sie sucht nicht das ihre. Und das ist doch mein größtes Problem. Ich werde wach morgens und denke, hoffentlich bringt mir Gabi meinen Kaffee. Hoffentlich hat dein Nachbar mir seine Zeitung rübergebracht. Hoffentlich hat mein Sohn das Auto gewaschen. Och, mir geht's gut heute Morgen. Mir geht's gut, also ist alles gut. Mir geht's nicht gut, also ist alles wirklich, also bleib weg. Möglichst weg. Gabi sagt nichts heute Morgen, mir geht's schlecht. Und weil es mir schlecht geht, müssen andere leiden. Es geht doch alles um mich, oder? Du hast doch deinen Plan, deinen Tag schon geplant. Bist du so an ein, sagen wir einfach, ich sag das nicht degradierend, ein Penner oder irgendjemand in Not, denkst, keine Zeit. Du hast dir Dinge vorgenommen. Das ist keine Flexibilität da. Ist alles verplant. Ihr sagt, aber ich möchte doch hineinwirken in deinen deutschen Kalender. Hast du nicht ein bisschen Raum für mich? Wieder zurück, Chucks meinte, Flexibilität ist eine Gabe des Geistes und das kostet, meine ich, flexibel zu sein. Oder das kostet mir sehr viel. Ja, ich wollte ins Kino. Scheiße. Jetzt gibt es Anbetung heute Abend und ich wollte ins Kino. Sag ich ganz ehrlich, ich ringe auch damit. Die kleinen Dinge, die ich liebe. Meine Dinge, woran ich Spaß habe und Freude habe, ich habe schwer. Und ich lese ganz kurz, guck mal. 2 oder 3 Minuten, okay, Rainer. Wir haben 20 nach angefangen. Ich habe genau auf die Uhr geguckt. Es waren sogar 22. Weißt du, die Liebe Gottes treibt alle Angst, die ich um mir selbst habe, raus. Johannes sagt, dass die Agape-Liebe Angst. Und Angst habe ich immer. Es geht immer um mich, wenn ich Angst habe. Angst um mich und dem, woran ich gebunden bin und hänge. Da habe ich Angst, es zu verlieren. Wir schauen mal ganz kurz. Lukas 10. Hier haben wir einen Mann, der theologisch daneben ist, ist Samariter. Der kommt aus einer Sekte. Und die haben nur ein bisschen Erkenntnis von Messias, von Christus, wer er ist. Das sind sozusagen Bastarde. Und der Jude, der die volle Erkenntnis hatte und die nach den Ordnungen Gottes gelebt hat, hatte keine Gemeinschaft mit denen. Weil die Erkenntnis nicht richtig war. Und Gott nimmt diesen Menschen, der die Dinge nicht richtig erkennt, und stellt das den Lehrer gegenüber und sagt, du bist falsch und der Samariter ist richtig. Und er sagt, weil er tut das Wesentliche. Erkenntnis ist Stückwerk. Er liebt. Er liebt eine selbstlose Liebe. Und die Geschichte ist wie folgt, wenn ich das jetzt finde. Lukas, hatte ich gesagt, Kapitel 10. Oh, gib mir doch, seid ihr gnädig mit mir heute? Just, nur, guck mal, ist es jetzt genau, ne? 5 Minuten. Und zwar, ja, 10 und 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf jemand, der alles weiß. Er ist gelehrt. Und er weiß nicht, sondern er lehrt. Es ist ein Lehrer. Und versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Du weißt doch, du kennst doch das Gesetz. Warum fragst du? Nein, das Gesetz bringt nicht im Himmel, die Gnade bringt den Himmel. Er weiß viel vom Gesetz, aber hat die Gnade noch nicht begriffen. Er ist von der Gnade nicht ergriffen worden. Er lebt in der Finsternis. Er ist verloren. Er fährt zur Hölle. Sein Dogma stimmt. Er lehrt sogar. Er ist Theologe, aber fährt zur Hölle. Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz? Verstehst du, die alle wissen, antwortet Jesus mit einer Frage. Du weißt es doch. Dann tu es. Dann lebt er in der Kindergeschichte. Er antwortete und sprach, du sollst dem Herrn, deinen Herrn Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Jakob, wer ist dein Nächster? Also, dafür muss ich nicht studieren. Da antwortete Jesus und sprach, es ist wahr. Ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab, jetzt eine Kindergeschichte für den Theologen, Kindergarten, versteht ihr? Und fiel unter den Räubern, die zogen ihm aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester, ein Jude, ein Frommer, dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Die machen einen Bogen. Ein Samariter aber, jetzt nehmt er, dieser Elender, Miststück, so haben die Juden gedacht, Bastard, Und stellt ihnen Mittel und sagt, du alles besser wissen, ich will, dass du etwas tust und das ist Lieben. Ein Samariter aber, der auf die, Samariter, ja, er ritt ja auch, ne? Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Er ist getroffen im Herzen in Elend. Bei ihm ist Religion etwas des Herzens. Und weil Gott leidet mit den Armen, leidet er. Sein Leben ist in engem Anklang mit Gott, dann leidet er. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf Wunden und verband sie ihm. Guck mal, es bewegt dich was. Emotionell. Die Emotionen sollen dich aber bewegen, etwas zu tun. Dass du sitzt und weinst, reicht nicht. Das sind nur Tränen. Das musst du trennen. Tränen müssen eine Tat herbeiführen. Und wenn sie das nicht tun, ist es seelisches Geschwabbel. Und er ging zu Gosseul und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Alles, was er hat, gibt er, okay? Hob ihn auf, sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Alles, was er hat, unterordnet sich diesen Not, diesen Menschen. Alles, was all sein Reichtum dient den anderen. Er gibt sich völlig hin, materiell, alles, was er hat. Und du darfst nicht vergessen, weißt du, warum die Juden, die beiden Priester und der Levit einen Bogen gemacht haben, weitergemacht, weil die Räuber, ich kenne die Straße, ich bin die gefahren, nicht gegangen, aber gefahren, genau diese Straße. Von Jerusalem runter zum Jordan nach Jericho. In diesen steilen Bergen sind links und rechts Hühlen, die kannst du heute noch sehen, da haben die Räuber sich aufgehalten. Und der Jünger hat gesagt, wow, dass das ihm passiert, könnte mir passieren. Buff! Was sagt Johannes? Die Liebe treibt Angst raus. Die Juden haben nicht geliebt. Da war die Frucht der Beziehung zu Gott nicht im Leben. Die Frucht der Agape-Liebe. Aber der Samariter stieg hinab, ging hin und beugte sich und kehrte seinen Rücken diesen Verbrechern, die darauf gewartet haben, ihm auch fertig zu machen. Und er war ja noch reicher und all dem zu nehmen, was er hatte. Das war ihm egal. Der hat Gott vertraut. Und weil er Gott vertraut, hat Gott ihn geschützt. Und es hat keiner ein Haar gekrümmt. Da mache ich jetzt Schluss mit dieser Geschichte. Das ist die selbstlose Liebe Gottes und das ist Reife. Wo ich mich selbst vergesse, da wo ich Gott so vertraue, ich weiß, wenn ich tue, was richtig ist, soweit ich das verstehe und nach meinem Verstand nicht vollkommen, wenn ich kein Bibellehrer bin, wenn ich das tue, was ich begriffen habe, stellt Gott sich zu mir, macht mich zum Segen für andere und in dem Ganzen bewahrt er mich. Die Liebe Gottes treibt alle. Hab nicht Angst um dich selbst. Das ist so eine Befreiung, wenn du aufhörst, dich um dich selbst zu sorgen, um einen Kreis zu drehen. Sogar die Psychologen sagen hier, das ist das Problem. Die Seele bricht zusammen, du wirst weggesogen und du zerstörst dich selber. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir auch nächste Woche ein Stückchen weiterkommen. Wir wollen lernen, Jesus, dir zu vertrauen. Und wenn wir kommen und auf diesem Fundament in Jesus Christus dir unser Leben weihen, dass du ein schönes Haus darauf bauen kannst, die zerstörten Mauer, die ausgerichteten Toren, die niedergebrannten Toren, dass du es wieder hältst, wollen wir dir vertrauen. Anders geht es nicht, ohne dass wir dir unser Leben anvertrauen. Und wir erinnern uns immer wieder an Maria. Es geschehe, wie du willst. Und wir ringen heute Morgen mit uns selbst. Jesus, das tun wir. Aber schenk doch, dass Nehemia, der Heilige Geist, sein Werk in uns dennoch tut, Herr. Denn wir werfen unsere Sorgen auf dich. Wissen, dass in dieser Welt wir Angst haben werden, wie der Samariter es nicht hatte. Aber dass du uns sagst, hab keine Angst. Ich habe die Welt überwunden. Wir wollen dir vertrauen, dass du das vollendest, was du in uns angefangen hast, Jesus. Amen.